Beatles, die Beethovens des 21. Jahrhunderts. Das Christentum wird schrumpfen und verschwinden. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich habe recht und das wird sich beweisen. Inzwischen sind wir populärer als Jesus. Ich weiß nicht, was erst verschwinden wird, Rock'n'Roll oder das Christentum. John Lennon. Die Beatles, bestehend aus John Lennon, geboren 9. Oktober 1940, Paul McCartney, geboren 18. Juni 1942, George Harrison, geboren 25. Februar 1943 und Ringo Starr, geboren 7. Juli 1940, waren die erste Boyband der Popgeschichte. Ihre Musik entzündete ein weltweites Feuer der Begeisterung, was die Menschen magisch in ihren Bann zog. Bis heute sind sie immer noch die Gruppe mit den meistverkauften Tonträgern weltweit, mehr als 1 Milliarde, sowie den meisten Nummer-1-Singles, 22 allein in den USA. Wie bei den meisten großen Stars gab es aber immer Förderer im Hintergrund, die den Erfolg erst ebneten. Bei den Beatles war es der in Liverpool ansässige Schallplattenhändler Brian Epstein. Nachdem er ein Konzert von den 4 Pilzköpfen gesehen hatte, war er fasziniert von ihrer Ausstrahlung und ihrem musikalischen Können. Gleichzeitig war er aber auch abgestoßen von ihren schlechten Manieren, da sie sich wie 4 Halbstarke in schwarzen Lederklamotten benahmen und mit ihrem Liverpooler Slang negativ auffielen. Motiviert von ihrem Können und mit festem Glauben an die Beatles wird Epstein ihr Manager. Danach steckt er die 4 ungehobelten Jungs in schwarze Anzüge und dringt auf Disziplin und gutes Benehmen. Dazu gehörte auch, dass die Beatles sich wie artige Schuljungs nach jeder Show vor dem Publikum verbeugen sollten. Eigens für den berühmten Verbeuger nach einer Show wurden die 4 von einem Choreografen unterrichtet. Paul McCartney erinnert sich: Wir zählten die Verbeugungen richtig an. 1, 2, 3 und wir machten diese große gemeinsame Verbeugung gleichzeitig. Brian glaubte, das sei sehr gut für uns. Ohne Brian Epstein, der von den 4 Pilzköpfen selbst als 5. Beatle bezeichnet wurde, wäre der weltweite Erfolg wohl ausgeblieben. Epstein gelingt es, die Beatles bei der Plattenfirma Parlophone unterzubringen. Kurz danach erscheint ihre erste Single, Love Me Do, und landet am 5. Oktober 1962 auf Platz 17 der englischen Charts, gefolgt von Please Please Me, die auf Platz 2 landete. Im Frühjahr 1963 bricht aus heiterem Himmel die sogenannte Beatlemania aus. Jene bis dato noch nicht dagewesene weltweite euphorische Hysterie. Wo auch immer die Beatles auftauchten, wurden sie bereits von hysterisch kreischenden Fans erwartet, die ihre Idole auf Schritt und Tritt verfolgten. Ein Phänomen, worüber sich bis heute noch Musikwissenschaftler den Kopf zerbrechen. Paul McCartney und Ringo Starr sagten einmal: Es ist einfach nicht zu erklären. Nur wer diese Zeit live miterlebt hat, kann nachvollziehen, was da ablief. Im Sommer 1964 erlebte die Beatlemania ihren ersten Höhepunkt. In Amerika stürmten sie mit mehreren Liedern auf einmal die Hitparade und belegten unter anderem die ersten 5 Plätze der US-Charts. Der Wahnsinn kannte keine Grenzen mehr. Als sie im australischen Adelaide landeten, wurden sie von 300.000 schreienden Fans empfangen. Um diese unvorstellbare Massenhysterie der Beatlemania einzufangen, wurde der Film A Hard Day's Night gedreht, bei dem es genau darum geht. Der Film war ein riesengroßer Erfolg und der dazugehörige Titelsong A Hard Day's Night wurde zudem ein weltweiter Nummer-1-Hit. Ein Jahr später schrieb Paul McCartney einen der bekanntesten Beatles-Songs, der in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen wurde. Die Rede ist von Yesterday. Eines Morgens wachte Paul auf und hatte auf einmal diese kleine sanfte Melodie im Ohr. Vom Schlaf noch leicht benommen, ging er zum Klavier und begann zu spielen. Paul ist sich nicht ganz sicher, ob er diese Melodie irgendwo schon einmal gehört hat. McCartney erinnert sich später: »Ich ging damit bei all meinen Freunden hausieren, um sie zu fragen, ob sie wüssten, was das sei. Kennst du das? Das ist eine gute kleine Melodie, aber ich kann sie doch nicht selbst geschrieben haben, weil ich sie geträumt habe.« Aber niemand kannte die Melodie, doch alle fanden sie schön. Also dichtete Paul einen Text dazu. Fertig war der Song. Später sagte McCartney: »Wir brachten Yesterday in England nicht als Single heraus, weil wir uns ein wenig schämten. Schließlich waren wir eine Rock'n'Roll-Band. Aber ich bin stolz darauf. Manchmal werde ich deshalb auch ein wenig gehänselt. Ich erinnere mich, dass George Harrison mal gesagt hat: »Verdammt, er redet dauernd über Yesterday. Man könnte meinen, er wäre Beethoven oder so jemand.« Aber es ist meiner Ansicht nach das Vollkommenste, was ich je geschrieben habe. Zu erwähnen wäre, dass die Beatles ab 1964 mit Drogen wie Marihuana und LSD experimentierten. Dies passte so gar nicht zu ihrem von Brian Epstein verordneten Good Boy-Image. Zu diesem Zeitpunkt waren die Beatles die kleinste Familie der Welt, wie es einmal Eric Clapton formulierte, da sie seit Beginn der 1960er Jahre fast täglich miteinander zu tun hatten. Dadurch entstanden die ersten Spannungen. Anstrengende Tourneen hinterließen allmählich ihre Spuren. Bei ihren Konzerten war überall das gleiche Bild zu sehen. Sie spielten in Stadien unter unfassbarem Geschrei der Fans so laut, dass sie ihre eigene Musik nicht mehr hörten. Dieser Zustand frustrierte die Jungs, da sie sich als Künstler und nicht als Zirkusakrobaten sahen. Im Sommer 1966 war es dann soweit. Ausgelaugt vom ewigen Tourstress entschieden die Beatles, keine Konzerte mehr zu geben. Ihre Songs entwickelten sich ohnehin seit der im August veröffentlichten LP Revolver zu komplexen Klangkompositionen, die sich live kaum noch nachspielen ließen. Im Spätsommer 1967 stirbt ihr Manager Brian Epstein überraschend im Alter von 32 Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten. Da Epstein alles für die Beatles organisiert hatte, standen sie jetzt völlig überfordert da. Trotz des Schocks nehmen sie ihre Geschäfte selbst in die Hand und gründen die Firma Apple, wegen der sie sich wenige Jahre später gegenseitig vor Gericht streiten werden. Die Beatles begannen zu der Zeit, sich für fernöstliche Weisheiten und Meditation zu interessieren. Das führte dazu, dass sie im Jahre 1968 mehrere Wochen in Indien bei dem Guru Maharishi Mahesh Yogi verbrachten. Beeinflusst durch ihre spirituellen und psychedelischen Erfahrungen entstand ein Meilenstein in der Popgeschichte: das Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das neben Pet Sounds von den Beach Boys eines der ersten Konzeptalben überhaupt war. Die Aufnahmen dazu ziehen sich über 5 Monate hin und beschäftigen zeitweilig sogar ein ganzes Orchester. Die Story hinter dem Album bestand darin, eine fiktive Sgt. Pepper Band auftreten zu lassen. Das Konzept war einzigartig, da es Elemente des Zirkus und der Avantgarde sowie psychedelische Klänge enthielt. Das Album machte Popmusik zu einer Kunstform und stellte das ganze Album in den Mittelpunkt der Musik und nicht einzelne Songs. Es wird heute noch von zahlreichen Musikkritikern als das beste Album aller Zeiten angesehen. Auf dem Cover des Albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band posieren die vier Beatles mit 71 berühmten und einflussreichen Personen. Spannend ist, dass unter ihnen auch der britische Okkultist und Schwarzmagier Aleister Crowley zu sehen ist, den wir uns noch näher im Buch ansehen werden. Das Konzept für das Albumcover soll von Paul McCartney im Jahr 1967 vorgeschlagen worden sein, als er die anderen Bandmitglieder bat, eine Liste berühmter Persönlichkeiten zu erstellen, die in das Kunstwerk aufgenommen werden sollten. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band war ein Riesenerfolg und hielt sich 27 Wochen auf Platz 1 in Großbritannien und 15 Wochen auf Platz 1 in den USA. Das Album gilt als Meilenstein der Popkultur und wurde mit einem Grammy für das beste Albumcover ausgezeichnet. Trotz des Mega-Erfolgs von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nahmen die Querelen innerhalb der Band stetig zu. Das Aus der Band schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. In dieser Phase, im Jahre 1968, hatte Paul McCartney einen Traum. In einem Interview mit der britischen Zeitung Telegraph erinnert sich Paul McCartney. Er habe das Gesicht seiner Mutter, die starb, als Paul 14 Jahre alt war, im Traum ganz klar vor sich gesehen. Sie habe mit sanfter und beruhigender Stimme zu ihm gesagt: "Let it be, lass es geschehen." Er sei dann mit einem tollen Gefühl aufgewacht und sofort aufgestanden. "Ich habe mich an das Klavier gesetzt und einen Song daraus gemacht." Der 22. Januar 1969 markierte den Beginn der Get Back Sessions, die mit der Veröffentlichung des Albums Let It Be am 8. Mai 1970 für die Beatles eher unrühmlich endete. Die Aufnahmen zu dem neuen Album zogen sich in die Länge, da es immer wieder zu Streitereien innerhalb der Band, auch wegen des Songs Let It Be, kam. Vor allem John Lennon kann dem Song nichts abgewinnen, da ihn der religiöse Unterton stört. Die Ablehnung von John soll wohl daran gelegen haben, dass im Song die Rede ist vom Erscheinen einer Mutter Maria. Der damals 20-jährige Alan Parson gründete im Jahre 1975 The Alan Parsons Project, der in den Abbey Road Studios gerade seine Ausbildung zum Toningenieur machte, beschreibt die Situation wie folgt. Trotz Zerstrittenheit der Bandmitglieder untereinander sollte Studioroutine die Ordnung wahren. Meistens arbeiteten sie aber individuell an Aufnahmen. Es gab eine eigene Session von George, eine von Paul, eine von John. Zusammen habe ich sie kaum einmal erlebt. Bilder von den Studioaufnahmen aus der Zeit geben eindeutig die unentspannte Atmosphäre wieder, die zwischen den Bandmitgliedern herrschte. Lennon und Harrison beauftragten für die Finalisierung des Albums den Exzentriker und Starproduzent Phil Spector, der berühmt für seinen opulenten Wall of Sound war. Kurze Zeit vorher hatte Spector die Lennon-Single Instant Karma produziert. John Lennon war von Spectors Arbeit so angetan, dass er und Beatles-Manager Alan Klein ihn baten, die Bänder, die bereits 1969 aufgenommen wurden, neu zu bearbeiten. John Lennon sagte, man gab ihm die beschissenste Sammlung beschissen klingender Aufnahmen mit einem scheußlichen Feeling. Und er schaffte es immerhin, etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Paul McCartney sah das völlig anders. Er sollte Spectors Version später als scheußlich bezeichnet haben. Wie die Stimmung innerhalb der Beatles gewesen sein muss, erkannte man an dem, was Spector zu dem Zeitpunkt wahrnahm. Er meinte, dass die Atmosphäre innerhalb der Band ein Minenfeld gewesen sei und dass er unter diesen Umständen das Beste herausgeholt habe. Wenn es beschissen ist, wird man es natürlich mir anhängen. Ist es erfolgreich, waren es die Beatles. Was unter diesen Umständen keiner ahnen konnte, Let It Be wird am Ende einer der wichtigsten und erfolgreichsten Beatles-Songs. Letztendlich erscheint das Lied nach zähen Aufnahmen im März 1970 und wird zugleich Titellied der neuen LP, des letzten Beatles-Albums. Somit wird Let It Be zu einem Abschiedsgruß der wohl größten und einflussreichsten Band der Rock- und Popmusikgeschichte. Es gab nur eine Band, die auf Augenhöhe mit den Beatles agierte und sich in einem ständigen Wettstreit mit ihnen befand. Die Rede ist von den Beach Boys.